Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Tagung Game-Based Learning, 29. November 2011. Keynote Hubert Poppe, Medienabhängigkeit und Online-Sucht.
Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Seit langem wieder Sonne draußen, ist ein bisschen was Angenehmes. Wie schon anmoderiert wurde, bin ich Psychiater und beschäftige mich seit 1999 mit Internetsucht, Onlinesucht oder Medienabhängigkeit. Das Ganze spielt sich natürlich hauptsächlich im Internet ab. Ganz kurz Internetdefinition, also der Zusammenschluss der weltweiten Netzwerke, die mit standardisierten Verfahren miteinander kommunizieren. Wenn man sich die Internetnutzung anschaut, dann sieht man, dass wir in Österreich einen fulminanten Zuwachs an Möglichkeiten, das Internet zu nutzen, hatten in den letzten 15 Jahren. Immerhin von 9% auf 80% Versorgung. Von diesen 80% immerhin 71% Mehrfachnutzer. Mehrfachnutzer definiert als mehrmals pro Woche. Gibt es hier irgendwen, der weniger als einmal die Woche im Internet ist? Das frage ich meistens, weil es eh niemand aufzeigt. Gut, damit hätte man das auch ein bisschen bestätigt. Wenn man sich so anschaut, ist eher ein bisschen überraschend, dass die Mehrheit doch das Internet privat nutzt, beziehungsweise zu Hause nutzt und dass die berufliche Nutzung eher stagniert in den Jahren. Von der Altersverteilung, hier eine Altersverteilung aus dem Jahr 2008. In den Altersgruppen her nicht überraschend, 14 bis 19, 96%, 20 bis 29 Jahre haben wir dann schon 94%. So geht es zu. Ich möchte ganz kurz Aufmerksamkeit lenken auf die Gruppe 70 und älter, die 2008 immerhin schon mit 19% Internetnutzer versorgt waren. Die neuesten Zahlen ergeben in der Gruppe 70 und älter den höchsten Zuwachs. Das heißt, auch diese Altersgruppe nutzt vermehrt das Internet. 14 bis 19, 100%. Und damit ergibt sich für die jetzige Zeit folgende Situation. Wir haben Digital Natives. Ist die Personengruppe, die halt mit Internet schon aufgewachsen ist, die mit Medien, mit dieser gesamten Medienkultur aufwächst. Wenn Sie 14- bis 19-Jährige in der Altersgruppe irgendwie was über Computer oder Internet fragen, das ist so, wie wenn man uns fragen würde über Radio. Es ist selbstverständlich, es denkt niemand mehr darüber nach, man hat es, man nützt es. Und weiters verschwendet man nicht wirklich einen Gedanken daran. Digital Immigrants, ja, das sind halt die Erwachsenen, die sich dann im Laufe der Zeit mit der technischen Entwicklung den Umgang angeeignet haben, es genützt haben, zum Teil halt als recht nützliches Werkzeug verwenden. Ja, endlich mal Urlaub buchen online oder statt aus dem Fenster schauen, kann man im Wetterbericht auch sich die Infos holen oder sie bestätigen. Wir haben derzeit Web 2.0 als die im Moment Standardanwendung, die bietet Information, Kommunikation, Sozialisation, Partizipation, das heißt also die ganze Internetangebote sind deutlich ausgeweitet worden, man kann auf einmal partizipieren, man kann teilnehmen, man ist aufgefordert teilzunehmen und man kann sich in diesen Bereichen natürlich schon selbst verwirklichen. Ganz kurz, Gender Switching schaut dann ungefähr so aus und wenn Sie die beiden Herren betrachten, sind Sie durchaus zufrieden und glücklich. Zumindest in der Situation. Das heißt, willkommen in der Matrix. Ich denke mal, jeder von Ihnen hat zumindest ein Mobiltelefon in der Tasche. Wenn auch stumm oder ausgeschalten. Statistisch müsste fast jeder in einem sozialen Netzwerk sein. Und wenn es nur das ist, dass man über die BH online irgendwie mit einem Newsletter verbunden ist. Wenn man sagt soziale Netzwerke, ist natürlich die Nummer 1 Facebook. ist deshalb, warum Facebook gerade so ein Thema ist, kommen wir ein bisschen später. Wir haben die Gefahren, allen bekannt, Datenschutz, ganz großes Thema, Privatsphäre, ganz großes Thema, Stalking, Mobbing und natürlich auch Sucht. Positiv, klar, Informationsbeschaffung, Sozialisation, kann auch ein Fantum ausleben. Manchmal geht es nach hinten los. Wenn man über Facebook spricht, kann man über 500 Millionen aktive User sprechen. Das heißt, das ist schon eine erkleckliche Menge an Menschen. In Österreich immerhin 2,1 oder 2,2 Millionen circa. Der zweite große Bereich neben den sozialen Netzwerken ist das Spieleschauen mit all seinen unterschiedlichen Angeboten an Spielmöglichkeiten. Also von Action über Abenteuer, Strategiespiele, Simulationen, Sportspiele, vor allem Rollenspiele und auch Partyspiele. Wenn man jetzt über die Online-Sucht spricht oder die Mediensucht spricht und sich die Zahlen anschaut, dann und auch aus der Erfahrung, 80% der Betroffenen sind männlich. Ja, man fragt sich dann schon, warum. Es gibt so einen Hinweis auf ein biologisches, geschlechterspezifisches Merkmal im mesokortisch-limbischen System. Ne? Da haben also funktionelle Magnetresonanztomographie-Aufnahmen gezeigt, dass bei Männern eine deutlich höhere Aktivierung stattfindet. Das heißt, für Männer ist generell Computerspielen reizvoller, weil es direkt intensiver aufs Belohnungssystem wirkt. Rollenspiele, sogenannte Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, gibt es eigentlich jede Menge. Ich glaube, die letzte, irgendwann habe ich es einmal versucht zu zählen, dann bin ich bei 120, aber dann aufgehört. Sind natürlich nicht so oder nicht sehr stark frequentiert, haben unterschiedliche Settings, Fantasy-Setting, Real-Settings. Manche spielen halt in der Vergangenheit, manche in der Zukunft. World of Warcraft ist die Nummer 1, und zwar die absolute Nummer 1, mit über 60% Marktanteil an Online-Rollenspielen. Deswegen wird World of Warcraft auch in jeder Suchtdiskussion immer genannt und an allererster Stelle genannt, weil es halt das Spiel ist, was am süchtigsten macht. Das kommt daher, dass halt dort die meisten Süchtigen zu Hause sind, klar, bei 11 Millionen Spieler, wenn man ausgeht von einer Prävalenz, grob geschätzt 1-2%, finde ich dort halt natürlich die meisten Abhängigen. Nicht, weil das Spiel jetzt so abhängig macht, sondern weil halt dort einfach die meisten Spieler drinnen sind. Die ganze Situation ist auch eine Wirtschaft, hat auch einen wirtschaftlichen Faktor. Die Spieleindustrie hat in den Umsätzen Hollywood bereits überholt. Die setzen mehr um, machen mehr Geld damit als die Filmindustrie. Und für den Geschäftsverlauf und für den Umsatz ist natürlich wichtig, dass man die Spieler an der Stange hält. Das heißt, es wird versucht, den Spieler jederzeit was Neues zu bieten, ihn im Spielreiz zu halten. Es funktioniert dann über neue Welten, Patches, neue Instanzen. Von der Mechanik immer dasselbe, aber halt die Geschichten ändern sich ein bisschen. Wenn man sich das jetzt so im Verlauf anschaut, bietet Internet, Kommunikation, Sozialisation, Partizipation. Der Spieltrieb kann ausgelebt werden. Es bietet Erfolgserlebnisse, vermittelt das Gefühl der Zugehörigkeit und in Summe ergeben sich positive Erfahrungen. Und das Ganze führt zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls. Selbstwertgefühl, ganz wichtiger und entscheidender Faktor, vor allem bei Jugendlichen. Vor allem in der Phase zwischen, ja, müssen wir jetzt schon sagen, 12 und 17, 18. Internetsucht, Online-Sucht, Medienabhängigkeit gehört zur Gruppe der Verhaltenssüchte. Wir haben in der internationalen Diagnoseklassifikation noch keinen eigenen Punkt, noch keinen eigenen Raum für Verhaltenssüchte. Geplant für die nächste Erweiterung ist das allerdings. inwieweit das und wie weit es dann sich auch für die Internetsucht oder die Medienabhängigkeit ergeben wird, wird man noch sehen. Warum ist das wichtig? Für die Betroffenen relativ wichtig, weil es mit der Finanzierung der Therapie zusammenhängt. Im Moment müssen wir das Ganze unter Impulskontrollstörungen diagnostizieren. Es hat mit einer Nummer versehen, wo es eigentlich vom Charakter her eine Abhängigkeitserkrankung ist. Noch dazu bietet das Internet einen Raum für sämtliche Verhaltenssüchte, die bekannt sind. Pathologisches Glücksspiel, Kaufsucht, Sexsucht, Arbeitssucht natürlich, nicht zu vergessen. Wie entsteht Sucht? Multifaktorelle Genese der Abhängigkeitserkrankung. Wir haben dieses berühmte Dreieck, Person, Umwelt und Droge, in dem Fall Verhalten. Eine Suchtpersönlichkeit gibt es nicht. Seitdem Sucht bekannt ist, versucht meine Persönlichkeit also herauszufinden, was ist typisch für einen Süchtigen. Es ist so, dass wir auch genetische Hinweise, genetische Prädispositionen finden. Das funktioniert über Zwillingsuntersuchungen, beziehungsweise halt auch aus der Praxis, dass man bei vielen Abhängigen in der Familie Hinweise für bereits vorgekommene Abhängigkeitserkrankungen findet. Wir finden eine Selbstwertproblematik, wir finden Dysfunktion des Belohnungssystems, verminderte Problemlösungsfähigkeiten. Das sind alles keine spezifischen Punkte. Ich denke mal schon, dass es einen Zusammenhang gibt, eben dieses Multifaktorelle, das heißt, wenn in der Mitte alle diese Faktoren zum ungünstigsten Zeitpunkt zusammentreffen, dann kann eine Abhängigkeitserkrankung sich entwickeln. Was macht die Umwelt dazu zu tun? Klar, in der Familie, Umgang, Miteinander, Selbstwertgefühl. Die Peer Group spielt eine wichtige Rolle. Jeder der Internetabhängigen, die ich in Behandlung hatte, hatten Freunde, mit denen sie begonnen haben. Es beginnt in der Peer Group. Ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, das habe ich irgendwo in GameStar gelesen und das war so spannend, das habe ich mir gekauft und dann bin ich voll draufgefahren. Es funktioniert in der Regel fast ausschließlich über die Peer Group. Wobei auch die Peer Group natürlich die Chance hat, denjenigen auch wieder zurückzuholen. Das Verhalten selber, wie ja vorher schon gesagt, mesokortisch-limbisches System, Belohnungssystem, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das heißt, diese Verhaltensweisen haben in den Untersuchungen wieder mit der funktionellen Magnetresonanztomographie aktivieren sie dieselben Zentren. Es wären dieselben Zentren wie bei einem stoffabhängigen aktiviert. Das heißt, man hat einfach ehemalige Alkoholabhängige mit Reizbildern konfrontiert und dann ehemalige Glücksspieler zum Beispiel wieder mit so Reizbildern, spezifisch für Glücksspielsucht, selben Zentren haben dort aufgeleuchtet. Beziehungsweise auch dieselben Zentren sind weniger aktiv. Das würde aber zu sehr ins Detail führen. Prävalenzzahlen. Wir haben Prävalenzzahlen, wenn man sich die Untersuchungen anschaut, die schwanken zwischen ungefähr 20% und 1 oder 0,8%, abhängig davon, wer hat die Studie gemacht, welches Sample wurde gewählt. Das heißt, es gibt da noch ziemlich unklare, man kann nicht wirklich klare Aussagen treffen. Die letzte, die habe ich leider nicht mehr in die Präsentation reingebracht, ist jetzt in Deutschland gemacht worden, an einem großen Glücksspielsurvey angehängt. Dort kommen die Untersucher auf eine Prävalenzzahl von 1,1%. Denkt man, das ist auch realistisch in Summe. Was bei dieser Untersuchung ganz besonders interessant war, ist, dass in einer bestimmten Altersgruppe, nämlich zwischen 14 und 19, die Frauen eine höhere Prävalenzzahl hatten als die Männer. Das ist neu, also das ist wirklich überraschend. Und was nicht überraschend ist, dass die weibliche Gruppe zu 60-70% im sozialen Netzwerken hängt, während die männliche Vergleichsgruppe dazu halt mehr spielt. Das sind 30% im Spielbereich und 30% im sozialen Netzwerkbereich. Ja. Computerspielabhängigkeit bei Jugendlichen, Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, relativ selten. Meistens handelt es sich um exzessive Phasen. Wenn man sich die Geschichten genauer anschaut, relativ leicht erklärbar mit Life-Events, Familienstrukturen, schulischen Erfolgen, Wohnortwechsel, Schulwechsel, dass halt einfach exzessive Phasen entstehen, die dann so ausschauen wie Abhängigkeit. Aber nicht jeder Jugendliche, der im Alter zwischen 14 und 19 exzessiv Computer gespielt hat, bleibt auf dem Medium sozusagen hängen. Von der Entstehung her haben wir jetzt reale Welten und virtuelle Welten. Beide gehören im Moment dazu. Der PC-Gebrauch bringt uns Spannung, Unterhaltung, erleichtert auch den Arbeitsprozess, Kommunikation, Information. Wir haben eine adäquate Nutzung, die mehr oder weniger das bestehende Leben, die bestehenden Lebenswelten bleiben aufrecht und die Verhaltensmuster ändern sich nicht dramatisch. Die virtuelle Lebenswelt wird in die reale Welt eingebettet und der PC bzw. Internet kommt als Lebenswelterweiterung dazu. In der pathologischen Entwicklung ist wichtig Funktionalisierung. Das heißt, das Ganze bekommt eine ganz bestimmte Funktion. Es entwickelt sich die inadäquate Nutzung, das heißt der sogenannte Missbrauch, in der Folge Toleranzentwicklung und damit zu einer Verhaltensänderung und immer mehr zum Rückzug aus den realen Lebensbereichen. Immer mehr wird die reale Lebenswelt auf die virtuelle ausgerichtet. Also Partys, Einladungen zu Partys werden abgesagt, während dem Tag Raid stattfindet. Schlachtzug. Und in der weiteren Entwicklung ist dann der PC, das Internet oder das, was ich halt im Internet mache, der zentrale Lebensinhalt, das ist der zentrale Lebensmittelpunkt. Das heißt, Abhängige im Vollbild ihrer Abhängigkeit haben das, was sie machen, ob es jetzt World of Warcraft ist, ob es jetzt Facebook ist, das ist das Zentrale, alles andere ist uninteressant, sogar lästig. Einmal in der Woche duschen ist lästig, einmal in der Woche einkaufen gehen müssen ist lästig. Sich um Rechnungen zu kümmern, uninteressant. Das heißt, der Switch funktioniert immer schneller in diese virtuelle Welt, wo alles schön ist, wo ich gut bin, wo ich erfolgreich bin. Von der Diagnostik her, die typischen Suchtdiagnosekriterien, Fokussierung. Das ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Das wird immer mehr zum zentralen Lebensmittelpunkt. Der Kontrollverlust, ich nehme mir vor, Kontrollverlust, glaube ich, kennt jeder von sich selber so ein bisschen. Ja, nur schnell einmal die E-Mails checken, 3 Stunden später, oh mein Gott. Ja. Entzugssymptome nicht so zu verstehen, dass es jetzt wer zittrig wird, wenn er nicht zum PC kommt. Aber es geht hauptsächlich über die im psychischen Bereich. Gereiztheit, Stimmungstiefs, teils aggressive Reaktionen. Jetzt nicht, weil die Eltern das abdrehen, das sowieso, aber halt ein Unlustgefühl. Und gedanklich schon wieder in Richtung mein Verhalten am PC. Weil dort geht es mir gut. Das ist dann die Funktionalisierung. Ich setze es ganz bewusst ein, um eine Stimmung, die vorher schlecht ist, zu verbessern. Die negativen Konsequenzen. Das ist der sogenannte No-Nah-Faktor. Negative Konsequenzen, schulische Leistungen, Arbeitsleistung lassen deutlich nach, Partnerschaften zerbrechen und was ganz meiner Meinung nach ganz wichtig ist, die Unfähigkeit zur Verhaltensänderung, was wiederum bedeutet, die Betreffenden haben schon irgendwie realisiert, dass sie was ändern wollen, versuchen das auch und schaffen es nicht. Ich bin überzeugt davon, dass es viele gibt, die nach einer exzessiven Phase das Ganze selber in den Griff kriegen. Oder über ein Selbsthilfeforum oder was auch immer. Braucht nicht jeder gleich eine Therapie. Wir haben mit Erklärungsmechanismen zu tun. Ja? Mit Rationalisierungen. Ich muss 10 Stunden am PC sitzen, ich will einmal Programmierer werden. Was das mit WoW zu tun hat, kann man da nicht erklären, aber es klingt halt für die Eltern ganz gut. Diese fünf Kriterien finden Sie in unterschiedlicher Ausprägung bei Internetabhängigen. Der Deutsche Fachverband für Medienabhängigkeit hat ähnliche Kriterien entwickelt, die sind ein bisschen komplizierter. Es gibt Haupt-, es gibt Nebenkriterien. Im Großen und Ganzen sind diese fünf Punkte auch hier drinnen, plus die Funktionalisierung. Sehen Sie hier unter Punkt 5, dysfunktionale Regulation von Affekt oder Antrieb. Was noch dazu kommt ist, es ist ein bisschen ein Systemproblem. So der klassische, meine Eltern wollen nicht, dass ich spiele und machen Druck, deswegen spiele ich, weil dann habe ich keinen Druck. Und dieser Kreislauf nimmt immer mehr zu. Von der Gefährdung her, welche Gruppe kann man als gefährdet einschätzen? Wir finden Personen mit unsicherer, gehemmter, unreifer Persönlichkeitsstruktur. Was fällt Ihnen dazu ein? Die gesamte Gruppe der Jugendlichen. Weil das in dem Alter einfach schlichtweg normal ist. Das ist die Entwicklung, da kann man nichts dagegen tun. Deswegen immer wieder auch berichtet, dass die gefährdetste Gruppe die Jugendlichen sind. Obwohl von den Zahlen her wahrscheinlich auch die Jugendlichen ganz stark im Vordergrund stehen, weil dort der Rückmeldemechanismus sehr gut funktioniert und sehr schnell funktioniert. Wenn bei einem 16-Jährigen die schulischen Leistungen oder die Leistungen am Arbeitsplatz nachlassen, gibt es eine relativ schnelle Rückmeldung an die Eltern. Das heißt, das System reagiert sehr schnell. Nehmen wir als Beispiel einen 21-jährigen Medizinstudenten, der in Wien studiert, aber in Oberösterreich zu Hause ist. Wie lange braucht der, bis das auffällt? 2 Jahre? 3 Jahre? Wenn jemand, der mit 40, 42 nach einer Scheidung am Arbeitsplatz regelmäßig erscheint, seine Leistung abbringt oder abgibt, wieder nach Hause geht, sich in seine virtuelle Welt klickt, wie lange wird es da dauern, bis der in einen Leidensdruck kommt? Ewig. 7 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, zum Teil länger. Und wir haben eine ganz kleine Gruppe, Gott sei Dank, die Selbstverliebten mit den sadistischen Impulsen, den narzisstischen Störungen, die das Internet und den Raum ausnützen, um Macht auszuüben. Obwohl man sagen muss, wahrscheinlich ist das, der Selbstregulationsmechanismus des Internets identifiziert diese Persönlichkeiten recht schnell. Und die sind recht schnell aus Foren ausgeschlossen, beziehungsweise recht schnell draußen. Gut, Motivation, Realitätsflucht und Realitätsverdrängung. Man könnte jetzt böse sagen, dafür ist es ja genau gemacht worden, vor allem Spiele. Dysfunktionale Stressregulation, Experimentieren mit der eigenen Identität ist ein Faktor und natürlich Kommunikations- und Spieltriebbefriedigung. Wir haben nach wie vor den Gefährdungsbereich Nummer 1 im Kommunikationsbereich. Auch wenn immer wieder Computerspiele oder solche Rollenspiele im Vordergrund stehen, der größte Teil der Abhängigen befindet sich im Kommunikationsbereich. Und muss ich als Psychiater sagen, wir haben einen hohen Faktor an Komorbiditäten. Komorbiditäten, Begleiterkrankungen. Und da ist jetzt nicht nur andere Süchte, sondern auch Depression, Sozialphobie, Ängste, Panikattacken, die da dem natürlich ein bisschen entgegenkommen. Oder die Grundstörung oder wenn es eine Grundstörung ist, kommt dem ganzen Verhalten natürlich entgegen. Nichts Schöneres für einen Sozialphobiker, der sich nicht mit Menschen kommunizieren traut, einen Internetanschluss zu haben und dort kommunizieren zu können. Dass der befriedigt mehr oder weniger das, was er in der realen Welt nicht bekommt. Gut, was wir nicht vergessen dürfen, es gibt jede Menge Hilfe im Web, was ein bisschen komisch klingt, ja, so nach diesem Cartoon auch, gibt es bestimmt eine Selbsthilfegruppe, es gibt jede Menge Selbsthilfegruppen und sie sind erfolgreich und sie funktionieren auch ganz gut. Das heißt, man kann das durchaus auch als Vorstufe für einen ersten Kontakt nehmen, der sehr niederschwellig ist. Weil von jemandem, der, sage jetzt einmal, 2, 3 Jahre mehr oder weniger seine Wohnung nur notwendigerweise verlässt, sich hauptsächlich in der virtuellen Welt aufhält, ist der Schritt in eine Beratung, Face-to-Face-Beratung in der realen Welt, ja, fast unmöglich. Aber im Web, in dieser Welt, wo er im Moment zu Hause ist, geht der Schritt viel leichter. Das weiß man aus den Untersuchungen, wenn die Leute konfrontiert werden mit dem Ergebnis, dass sie internetabhängig sind. Sind 70% der Internetabhängigen dazu, ja, das bin ich, das stimmt. Also so eine hohe positive Rückmeldung gibt es in keiner Suchtgruppe. Was natürlich nicht bedeutet, dass 70% sagen, ja, das bin ich und wo ist der nächste Therapeut? Sie sagen, ja, das bin ich, na und? Besser als. Das ist übrigens ein gutes Argument für Jugendliche. Es sind halt, ist euch jetzt lieber, wenn ich Koma trinken gehe oder auf Drogen drauf bin, ist doch WoW gescheiter. Und die Eltern überlegen wirklich kurz und denken drüber nach. Bezug nehmend auf das Internet, es gibt jede Menge Informationen. Ich habe hier ein paar Links zusammengefasst und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.